Apokalypse.
Ja, grüß Gott, guten Morgen in die Schweiz. Hallo Chris.
Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen. Wie geht es dir?
Nicht schlecht, danke.
Kannst du noch Auto fahren?
Ja, ich fahre gar nicht Auto, aber ich nehme an, du wirst jetzt wieder auf eine Geschichte aus der Schweiz anspielen.
Ja, ich hab gelesen, die einzigste Raffinerie bei euch ist ausgefallen und ihr müsst jetzt Sprit aus euren Notreserven nehmen.
Genau.
Und überhaupt noch was
funktioniert. Das habe ich auch gelesen, ja, genau. Also ich habe nur den Titel gelesen, ja, genau.
Ja, also mein.
Was ist passiert? Was ist ausgefallen?
Ich wusste gar nicht, dass ihr nur eine Raffinerie in diesem ganzen Land habt. Das ist auch
kleines Land.
Und was ich auch gesehen habe, ihr seid McDonald's macht bei euch auf Slow Food. Ich habe gelesen, dass es bei euch im McDonald's in ausgewählten Restaurants in Zürich mittlerweile Pulled Pork Burger gibt. Aber da wirst du nicht hingehen, was?
Nein. Ja. Genau.
Gut, so, man sollte diese großen Kapitalisten vermeiden, denn die Kapitalisten machen uns fertig. Ich habe ein bisschen Karl Marx reingeguckt und ich glaube, das, was wir heute so an Themen besprechen würden, ich würde sagen, wenn Karl Marx heute hier wäre und er würde sich entschuldigen, tut uns leid, was ich da damals geschrieben habe. Ich habe es nicht gewusst, es ist ja viel schlimmer geworden, als ich damals schon gesagt habe mit Kapitalismus und was alles so passiert. Dann, wenn man so schaut wie Netzneutralität, Safe Harbor, Vorratsdatenspeicherung, alle Themen, die wir in den letzten Monaten hier immer schon diskutiert haben, brennen ja jetzt gerade wieder ganz aktuell. Und ganz aktuell, ich sag mal, Netzneutralität. Ne? Vor zwei Tagen hat die EU ja mittlerweile jetzt beschlossen, so ein bisschen an der Netzneutralität rumzugraben. Und ich habe heute Morgen schon, also selbst der, in der Zeit stand heute Morgen schon, also nicht mal ein kleiner Anstandszeit lässt vergessen, der Telekom-Chef Hötchens hat ja schon irgendwie so in einem Kommentar mitgeteilt, jetzt kommt die Internetmaut, also ein bisschen überspitzt formuliert. Ja, was ist passiert? Hast du das auch verfolgt?
Ja, klar. Ja, klar. Ja, was ist passiert? Ich meine, das Thema Netzneutralität, also Netzneutralität bedeutet ja, dass jedes Datenpaket gleich behandelt wird. Okay?
Genau, egal ob E-Mail, Video oder sonst etwas, alles wird gleichmäßig und ohne Bevorzugung durch die ganzen Netzstrukturen durchgeleitet.
Genau, also es gibt quasi keine Priorisierung von irgendwas, sondern einfach, das ist meine Bandbreite, da geht's durch. Jetzt kam ja der Internetkommissar, wie heißt der, Oettinger?
Oettinger, ja.
Genau, oder? Oettinger, ja. Genau. Kam ja dann mit diesem Lobbyismus-Trick, den er immer erzählt hat, also selbstfahrende Autos brauchen ja Internet. Ja. Oder? Genau. Ist ja logisch, ja. Oder? Weil sonst gibt es Unfälle, oder? Wenn die nicht übers Internet sofort reagieren können, oder? Ja. Ist ja klar, oder? Ich verstehe das nicht, wie er dieses Argument überhaupt bringen kann, weil logischerweise geht es ja bei selbstfahrenden Autos vor allem um Sensoren und nicht um Internet primär, oder? Es wäre ja schlimm, wenn der Sensor zuerst über das Internet den Server anfragen muss, soll ich jetzt bremsen?
Ja, soll ich vielleicht meine Abgasbewerte drosseln?
Genau.
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, das gibt's doch gar nicht.
Also, ja, genau. Was? Das sind zwei Achsen, da kann ich jetzt Diesel rauslassen, wie ich will.
Ja.
Nein, solche Argumente oder Blaulichtorganisationen und, oder? Also quasi die muss man ja bevorzugen, weil das gefährdet uns ja an Leib und Leben und deswegen ist diese Netzneutralität schlecht. Und das gab aber zu Beginn schon ein bisschen Widerstand und dann hat die Telekom-Lobbyorganisation hat den dann das so umgebaut, dass man gesagt hat, gut, wir geben hier ein bisschen ein Zückerchen, um die Netzneutralität auszuhebeln. Wie kommen wir mit diesen Roaming-Gebühren, oder? Die werden eigentlich abgeschaltet, oder? Also wir geben dafür ein bisschen Roaming auf, dafür wird die Netzneutralität quasi ist nicht mehr gegeben. Jetzt, warum ist diese Netzneutralität so wichtig aus Sicht der Telekom? Aus Sicht der Telekom geht es eben darum, dass ich Services verkaufen kann on top der Internetleitung, oder? Also quasi, und so ist es jetzt auch im Gesetz, diese Special Services heißen sie. Und alles, was nicht Basisdienstleistung ist im Internet, und jetzt wird es natürlich gefährlich, oder? Basisdienstleistung sind Webseiten und irgendwie E-Mail. Und alles, was Special Services ist, ist eben nicht definiert. Und das ist der große Kritikpunkt an diesem Gesetz. Es ist eben nicht gesagt, Videotelefonie, Videostreaming, weiß der Geier was, sondern es steht einfach Specialty Services. Und viele Anbieter haben das ja heute schon, dass sie eben die Netzneutralität aushebeln, indem sie sagen, hier ist das Abo, aber Spotify hast du nur 200 Megabyte pro Monat, nimmst du Abo 2, dann hast du unlimitiert Spotify zum Beispiel. Das wäre ein Specialty Service, oder die Telekom-Dienste dann verkaufen können. Und das war bisher eigentlich nach europäischem Gesetz gar nicht legal. Oder? Gibt es aber. Aber das konnte man anfechten und das ist jetzt gekommen, oder? Das heißt, es geht nicht nur so, also logischerweise werden wir als Endbenutzer das bezahlen müssen, aber es geht ja nicht darum, dass Sie sagen in der Argumentation, ja, wir wollen aber auch Geld von Netflix, von YouTube, die verstopfen unsere Netze. Und deswegen sollen die bezahlen, was natürlich dann schlussendlich umgelegt wird auf den Konsumenten, logischerweise, oder?
Ja, interessanterweise ist, wenn man jetzt heute diese Stellungnahme vom Telekom-Chef liest, dass das haben wir bisher immer so gedacht, aber was bei ihm gerade drin steht, ist ja, dass er zum Beispiel sich auf Startups und sowas konzentriert hat und hat gesagt, also gerade Startups brauchen Spezialdienste, um mit großen Internetdienstanbietern überhaupt mithalten zu können. Und naja, in dem Rahmen können wir Ihnen natürlich solche gesicherten Dienste bieten, aber dafür können Sie uns halt mit ein paar Prozent Umsatzbeteiligung an den entsprechenden Dingen beteiligen und haben sozusagen ebenfalls einen fairen Beitrag für die Nutzung der Infrastruktur zu leisten. Also es geht ja gar nicht mal darum, dass man sagt, Google muss jetzt dafür zahlen, dass sie ihre Dienste da durchleiten, sondern es geht hier, glaube ich, gerade auch an gerade an die Schwächeren. Ich denke mir,
die Schwächeren nehmen sie, die packen sie. Also hast du gehört? Die Schwächeren nehmen sie auch mit, oder?
Ja, ich meine, mit einer Google sich anlegen, das mag dann wieder nicht so ganz so einfach sein. Aber ich meine, so ein Startup zu sagen, ja gut, wenn ihr so, weiß ich, für eure Dienste, die ihr macht, spezielle gesicherte Bandbreiten und sowas brauchen wollt, dann muss ja nicht mal dies sein. Ich muss ja nicht sagen, wir müssen ja euers nun nicht gleich genauso schnell durchleiten wie alles andere. Und das heißt natürlich auch, wenn du anfängst zu sagen, okay, ich kann jetzt die verschiedenen Pakete nach Geld priorisieren, heißt es ja auch irgendwie, ich muss ja als Telekom-Anbieter auch in die Pakete irgendwie reingucken, um zu sehen, was da drin ist, um das dann auch entscheiden zu können. Und ich meine, damit sind wir ja schon wieder in Richtung
Iconal. Sind wir wieder bei Iconal.
Tja, genau.
Also das ist ja, ich meine, das, was du sagst, ist klar. Deswegen haben sich auch die Startup Vereine und Assoziationen, die haben sich ja da auch dagegen gewehrt, gegen dieses Gesetz. Ja. Genau aus diesem Grund, weil sie davon ausgehen, dass die Netzneutralität eben Startups massiv behindern wird, oder? Und zwar, ihr also Gedanken ist eher, wenn Netflix, wenn ich einen neuen Video-Streaming-Dienst eröffnen will und Netflix hat einfach die bessere Bandbreite, weil sie irgendwie schon alles bezahlende Kunde hat und die Kunden und quasi die Kosten der Telekom schon über die Bezahlkunden abgerechnet haben, dann muss ich wahnsinnig viel Geld zuerst in die Hand nehmen, um überhaupt die Telekom zu bezahlen, um überhaupt einen Streaming-Dienst ins Netz stellen zu können, der auch in Deutschland irgendwo ankommt. Also last but not least, you killing the Internet.
Ja.
Ich meine, du hast ein
bisschen. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn du jetzt, wir sind ja im Microsoft-Umfeld mit Office 365 und Cloud immer konfrontiert und wenn Firmen jetzt immer mehr darauf umsteigen, die müssen sich natürlich auch darauf verlassen können, dass wenn ich meine Infrastruktur quasi in die Cloud auslagere, dass wenn meine Mitarbeiter arbeiten, sie auch vernünftig mit vernünftiger Geschwindigkeit und so weiter auf die Daten zugreifen können, arbeiten können. Ich meine, Microsoft bietet ja dafür auch diesen Azure Routing Service an mittlerweile. Dieses, ich weiß nicht, wie heißt das eigentlich? Gibt es da jetzt, glaube ich, einen Monat ungefähr, wo du einfach auch definierte Bandbreite einfach bei Microsoft kaufen kannst über, weiß ich was, eigene Netze und so weiter. Ich glaube, das ist auch eine legitime Sache, aber du siehst auf der anderen Seite natürlich, dass die Aufgabe der Netzneutralität dann eben auch vermutlich wieder mal die Kleinen treffen wird, die dann...
Du wirst ja dann zweimal zahlen, oder? Also das wird jetzt so passieren, oder? Die werden sagen, Office 365, gefällt uns gar nicht, oder? Die haben hier ziemlich Erfolg, die brauchen mittlerweile 2% unserer Bandbreite in Deutschland, oder? Das wird ab jetzt kostenpflichtig, ansonsten läuft es nur noch mit ein Viertel der Bandbreite. Und dann sagt Microsoft schon, oder? Wir geben dir unseren Eingang ins Rechenzentrum, geben wir dir priorisiert, oder? Und die Telekom sagt, wenn du priorisiert dorthin willst, dann musst du uns auch mehr bezahlen. Hm. Genau so wird es laufen. Du wirst zweimal bezahlen, oder?
Hängt, ja, das
genau. Ich meine, ich kann die Telekom ein bisschen verstehen, oder? Dass sie sagen, ja gut, wir sind mit dem Netzausbau nicht so weit und. Aber quasi.
Ja, aber wäre es dann nicht zum Beispiel eine staatliche Aufgabe, einfach mal diesen Netzausbau einfach so als Grundversorgung selber zu übernehmen?
Aber ich glaube, in Deutschland probiert die das seit Jahren, oder? Aber seid irgendwo so im Netzausbaustadion von Djibouti irgendwo stehen geblieben, oder?
Ja, haben wir die schon überholt?
Ich glaube, Djibouti ist noch vor euch, oder?
Ja, ich habe gerade neulich Mark Zuckerberg in China gesehen, der hat ja auch ein bisschen über seine Vision gesprochen und die arbeiten ja mittlerweile ganz entscheidend darin, wirklich die unterentwickelten Länder, also ich sage jetzt mal nicht Deutschland, sondern ich sage mal so in Regionen, wo es überhaupt noch gar kein Internet geht, jetzt mit Satelliten und sonstigen Infrastrukturen auszustatten, dass die auch ans Internet rankommen können, was bei dem aber dann wiederum heißt, dass sie sozusagen über Facebook ans Internet rankommen.
Genau, nur also Facebook, oder? Heißt, quasi ist eben dann auch keine Netzneutralität, sondern ich biete nur Facebook an.
Ja, wobei, also ich sag mal, du bietest wahrscheinlich Facebook schnell an, und wenn du irgendwie anders hinkommen willst, dann wird es komplizierter. Also
Kosten.
Ich habe das gerade vorhin.
Oder mit Kosten verbunden, oder?
Ja, Facebook ist mittlerweile so eine Kapsel, wo gar nichts weiter, wo wenn du irgendwas da rauskriegen willst oder was da suchen willst, das ist. Du bist in einem eigenen Universum. Das hat mit dem rechtlichen Internet relativ wenig mittlerweile zu tun, wenn du irgendwie von drin nach draußen was verlinken willst. Aber ja, das sind so die Dinge. Also ich meine, ja.
Ja, wie auch immer. Also ich meine, es gab hier viele Reaktionen, was man sehen muss. Also was ich gesehen habe, ist eigentlich, es ist durch die Bank negativ. Wenn man die Presselandschaft betrachtet, es gibt nicht irgendwo, weißt du, so diese neoliberalen Zeitungen, die sagen, sehr gut, gut gemacht.
Nee, ist interessant. Also ich habe ihn auch heute Morgen gesehen. Also der Kommentar heute in Deutschland, ich habe ja mal so ein paar Tageszeitungen hier im RSS-Feed abonniert. Also Spiegel hat geschrieben sofort und die Zeit hat geschrieben sofort. Bei der Welt habe ich noch nichts gesehen.
Den ist gar nicht aufgefallen, oder?
Ich weiß gar nicht.
Ja, es ist wirklich, es war durch die Bank waren es, oder? Also es war.
Ja.
Ich habe gesehen, auf der Abgeordnetenwatch.de ist das. Mindestens 70% der Leute, inklusive CDU, SPD und FDP-Wähler, waren dafür, also sprich dagegen. Dann gab es eine Petition in letzter Minute mit 200.000 Leuten, die da unterschrieben hat. Dann haben die Startups, da haben wir gesprochen, oder? Die Startups, ja. Also die Startup-Vereinigung Change.org, da gibt es irgendwie eine große Geschichte. Die USA hat es ja auch strikt als wir, selbst die USA, logischerweise CCC, dann haben wir so NGOs und Investoren, Geschichten, die sich da zusammengetan haben und hier ans Parlament geschrieben haben. Die Landesmedienanstalten Deutschlands waren komplett dagegen. Der Deutsche Journalistenverband hat sich hier mit einem offenen Brief ans Parlament, das EU-Parlament gewendet und last but not least, wir haben gerade gestern oder vorgestern darüber gesprochen, auch Tim Berners-Lee hat sich hier geoutet und für die Netzneutralität, sprich gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Also quasi durch die Bank weg war man der Meinung, das ist jetzt nicht gut. Und auf der anderen Seite hatten wir wirklich nur eine Interessensgruppe, die Akteuren der Telekom-Anbieter.
Aber weißt du,
das ist für mich kein akzeptabler Kompromiss. Also es zeigt wirklich, wie schlecht aufgestellt und auch durch die Bank irgendwie antidemokratisch die Europäische Union ist.
Aber die meint es ja, dass es gut ist, denn der Kollege Oettinger hat ja einen Tweet losgelassen gestern. Thanks to the new net neutrality rules, all internet traffic will be treated equally.
Ja, aber ich meine, Herr Oettinger weiß doch gar nicht, von was er spricht. Also ich meine, diesen Hampelmann kann man doch nicht ernst nehmen. Das meine ich jetzt wirklich auf der persönlichen Ebene, oder? Ich glaube wirklich, habe ich dir auch schon mal gesagt, ihr Deutschen müsst aufhören, eure altgedienten Politiker, die niemand mehr im Land will, in die Europäische Union zu senden, weil dort richten sie auch Schaden an und der ist noch viel schlimmer als im Land selber. Ihr müsst die in Rente das, schicken.
Das Schlimme ist eben, dass das... Genau, das ist ja das, was eigentlich auch mal so die, ich will nicht sagen, die Verzweiflung rührt, aber es sind eben die Leute, die darüber entscheiden und das, weil du gesagt hast, jetzt alle, oh, was ist denn jetzt los passiert, die haben wieder über Dinge entschieden, wo sie gar keine Ahnung drüber hatten und haben sich dann von Lobbyisten zuquatschen lassen und jetzt gucken sie hin und sagen, oh, was ist denn jetzt passiert, wobei, wie gesagt, hier sieht man ja, da hat man noch gar nichts gesehen. Ich denke mal, da werden wieder viele, weil du sagst, es ist ja alles noch genau nicht unbestimmt, was sind denn jetzt diese Dienste, die dann separat behandelt werden können? Da ist dann nochmal, müssen ja die Regierungen, die einzelnen Länder müssen das ja dann irgendwie noch in Gesetze umsetzen. Ja. Und dann wird es wieder zum Gericht gehen und dann wird es, mit anderen Worten, es passiert erstmal wieder lange Zeit hin und her und dann, aber so, dass man sagt, okay, wir machen das so und so und zack,
ja, genau. Das geht ja nicht mehr. Und was man ja sagen muss, also weißt du, dieser Trade-off, wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, es gab diesen Trade-off mit den Roaming-Gebühren. Und ich meine, auch diese Roaming-Gebühren, die sind ja gar nicht weggefallen. Auch hier ist das sehr unbestimmt und die Telekom-Anbieter dürfen dies einen Deckel anlegen, oder? Also quasi kann man sagen, ja, bei uns, der Roaming fällt weg, aber nur bis zur ersten Minute. Das ist dann wieder legal, oder? Also, ja. Genau, also von dort her, ich hab einen Tweet gelesen, der hat so gesagt, okay, wir haben jetzt dein Haus gesprengt, aber dafür geben wir dir einen neuen Briefkasten. Genau, das ist eine Metapher, oder?
Echt, das ist echt eine Metapher, ja. Mhm. Das ist wirklich, ach man.
Oder, den habe ich mir noch rauskopiert, genau. Martin Sonneborn, also quasi, das ist ja dieser Typ, der quasi wie der Pressesprecher da irgendwie so ein bisschen in seinem Namen so tweetet. Er sagt so, schade um die Netzneutralität, dafür wird Roaming billiger, ca. 3 Cent pro Jahr. Genau. Ja, genau. Leider ist es so.
Ja, und wenn ich immer sehe, was denn so in den USA so passiert und so weltweit so an mit Infrastruktur und wie Leute da Zugang haben und so weiter, dann da muss ich dir leider recht geben, dass wir hier in Deutschland irgendwie zwar alle sagen, oh ja, die Industrienation und bla bla bla, aber dass wir da vieles verpennen. Wenn man so sieht, dass ich habe neulich gerade einen Artikel gelesen, in Finnland hast du wohl als Mobilfunkkunde irgendwie 50 Gigabyte im Monat als Free-Download-Volumen und hier in Deutschland du bist ja schon wird permanent gedrosselt, wenn du irgendwelche Tarife hast, das heißt immer Flatrate, aber nach 200, nach 500, nach 1 Gigabyte wird gedrosselt. Ja, und das liegt eigentlich auch nur im Nachhinein daran, dass wir damals um 2000 diese Mobilfunklizenzen für 100 Milliarden an die Unternehmen verscheuert haben. Der Staat hat 100 Milliarden einkassiert. Und diese Kosten haben natürlich die ganze Infrastrukturausbau gedrückt und wieder auch mal so eine politische Entscheidung, wo man sagen kann, was im Nachhinein, was für ein Schwachsinn. Mhm. Aber gut, wir haben ja in Deutschland, ich will gar nicht wieder mit der Maut anfangen und so weiter oder dann mit der Vorratsdatenspeicherung. Ich will das auch gar nicht jetzt nochmal tief diskutieren, aber wir haben jetzt wieder die Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Das wird jetzt wieder vors Gericht gehen, dann wird es wahrscheinlich wieder gecancelt werden. Klar. Dann wird es wieder von vorne. Eigentlich ist es zum Verzweifeln, oder?
Ja, sehe ich auch so, genau. Man sollte hier wirklich eine Haftung für Politiker einführen. Dass man sagt, weißt du, jetzt habt ihr das zweimal vors Gericht gebracht, dasselbe. Jetzt ist es einfach fertig, oder? Das bezahlst du jetzt selber. Wieso soll das der Staat bezahlen? Oder?
Ja, Wahnsinn.
Ja, das war da. Schauen wir da, wie es weitergeht, oder? In Neuland ist Netzneutralität over.
Dafür haben sie ja das Safe Harbor Abkommen gekillt. Also ich meine, es gibt ja auch eine andere Richtung.
Genau.
Das Safe Harbor Abkommen ist ja jetzt von der EU, vom Europäischen Gerichtshof für unzulässig, ungültig erklärt worden.
Richtig. Das ist so ein bisschen die Beobachtung. Ich komme gleich darauf, aber es ist ein bisschen die Beobachtung. Ich habe vorher ein bisschen die undemokratisch, also wie das EU-Parlament, wie undemokratisch das ist. Und auch die EU-Kommissionen, oder, sind ja hochgradig nicht mehr demokratisch. Und solche Gesetze müssen dann immer wieder vom EuGH gekippt werden, oder? Also, das ist irgendwie noch das Einzige, das sich irgendwie an die Grundrechte hält.
Praktisch auch wie unsere, also die Gesetzgebung ja. ist ja das, beziehungsweise die Gerichte sind ja das, was darüber entscheidet, wie Politik gemacht wird. Mhm. Beziehungsweise, wo ich immer sage, das müssten die doch vorher wissen. Also wenn ich mir das einfach nochmal angucke, aber nö, dann machen wir das erstmal so und ja, und Safe Harbor. Gut, dass es überprüft worden ist und dass der EU-Gerichtshof da mal einen Riegel vorgeschoben hat. Gar nicht mal, ob das jetzt wirklich so ist, aber einfach, um wirklich mal einen Punkt zu setzen und sagen, so, jetzt müsst ihr darüber nochmal tatsächlich nachdenken, mhm. ob das, was ihr da vereinbart habt und gemacht habt, ob das tatsächlich noch so ist, dass im Grunde genommen da jeder, der sich in diesem Safe Harbor Abkommen da eingeklinkt hat, einfach sagen kann, jo, ich bin auch im Abkommen drin und damit bin ich sicher, mhm. ob das tatsächlich dann stimmt oder nicht dahingestellt sein soll.
Ja, genau. Also wir hatten ja das angesprochen, dass Max Schrems da irgendwo, ich glaube, das war so im letzten Podcast, oder? Das war Max Schrems da jetzt wirklich sehr, sehr neu ist und dass das jetzt diskutiert wird. Und dann in der Zwischenzeit hat das EuGH, der Europäische Gerichtshof, das ja wirklich das bestätigt, dass das Safe Harbor Abkommen über den Datenaustausch zwischen EU und der USA für ungültig erklärt und es gab dann eine lange Begründung und ja. Warum das so ist und der war eigentlich sehr, 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 sehr interessant, oder? Ich habe mich ja immer so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt oder wir haben uns immer hier in diesem Podcast mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich habe jetzt so in den letzten paar Wochen eigentlich viel, viel gelernt wie diese Gesetze hier funktionieren. Mhm. Und es gab einen interessanten Podcast, der heißt Logbuch Netzpolitik und dort war Max Schrems auch und er hat auch nochmal seine Sicht des Urteils nochmals ausgelegt. Und das ist eigentlich spannend. Aber was eigentlich in diesem Urteil steht und warum überhaupt Safe Harbor ungültig ist, dazu musste man eben dieses Urteil wirklich lesen und wer das gelesen hat, weiß auch, warum all die Aussagen von Microsoft und Facebook und so weiter eben gar nicht stimmen können. Max Schrems hat das so erklärt, eigentlich ist im Gesetz, gibt es zwei Paragraphen. Der eine Paragraph definiert, welche Länder sicher sind und der andere Paragraph definiert, welche Länder unsicher sind. Und sicher sind im europäischen Gesetz sind quasi alle europäischen Länder, unabhängig davon, ob sie das wirklich sind oder nicht. Mhm. Aber mal alle Länder der EU gelten als der sicher. EU, ja. Dann gibt es so Ausnahmen, oder? Die nicht in der EU, wie so wir, die Schweiz. Und irgendwie noch so in Südamerika, so ein paar Freunde, oder? Die USA ist aber nicht dort. USA ist auf den Ländern der nicht sicheren Seite. Das weiß man, oder? Weil es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Der primäre Grund, hat das EuGH eben in seinem Urteil noch einmal gesagt, ist, dass die Daten von Gesetzes wegen ausgelesen werden können, die dort gespeichert sind. Dass das Gericht, also dass der Staat Zugriff hat, ohne richterlichen Beschluss, der eben von den Betroffenen angefechtet werden kann. A. Und B, dass ich als User von Microsoft, der sagt, ich möchte Zugang haben, ich möchte wissen, wer Zugang hat zu meinen Daten, ich habe als Ausländer kein Recht, gegen den Staat in dieser Sache zu klagen. Habe ich nicht. Und das ist der Grund, warum USA für uns als unsafe gilt, weil eben diese Sicherheit nicht gegeben ist. Also quasi die demokratischen Mittel in den USA nicht gegeben sind als Ausländer. Deswegen gilt es als unsafe. Und jetzt hat man sich eben gefunden, dass man einfach einen kleinen Trick, einen rechtlichen Trick gemacht hat und dieses Safe Harbor Abkommen, das hat fachlich nichts geändert, aber man sagt einfach, hey, ihr geltet auch als safe. Das war eigentlich nur so, das war eigentlich ein Trick. Dem man einfach gesagt hat, okay, wir schreiben noch einen Anhang und sagen, die USA ist safe, weil wir haben ein Safe Harbor Abkommen und alle, die sich unter diesen Schirm stellen, sind automatisch auch safe, ob jetzt diese demokratischen Mittel verfügbar sind oder nicht, weil die sind immer noch nicht verfügbar. Und da hat man, da gab es schon immer Widerstand, dass die Leute sagen, dieses Safe Harbor Abkommen ist nur ein Trick der EU-Kommission, um das zu umgehen, oder? Das wusste man eigentlich, ist das nicht so, dass das irgendjemand wusste, aber man musste das zuerst ausschalten, damit man gegen Facebook klagen kann, oder? Weil das war ja der Grund, oder? Facebook hat gesagt, ihr könnt gar nicht gegen uns klagen, weil wir sind per se safe. Wir sind ja unter dem Mantel von dem Safe Harbor Abkommen, oder? Also niemand kann gegen uns etwas tun, oder? Und das wurde jetzt aufgehoben, oder? Und jetzt kommen ja diese Geschichten. Microsoft zum Beispiel hat gesagt, hey, das betrifft uns alles nicht, weil wir haben hier die europäischen Standardvertragsklauseln, oder? Da gab es solche Leute, oder? Oder die EU-Kommission hat gesagt, ja, jetzt müssen wir so diese Corporate Binding Corporate Rules und so wenden wir an und deswegen gilt Safe Harbor für uns nicht, oder?
Also ich glaube, man muss sich auch noch unterscheiden zwischen den, ich sag mal, diesen Public-Diensten und dann den bezahlten Diensten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem ehemaligen Outlook.com oder Live.com oder bei Facebook bin, dann nutze ich ja im Grunde genommen einen öffentlichen Dienst, einen privaten Dienst, der in der Regel unter dieses Safe Harbor Abkommen gefallen ist. Wenn ich jetzt aber, weiß ich was, die Cloud Service Office 365 oder sowas nutze, die haben ja dann diese zusätzlichen Standard Model Clauses von der EU noch mit als Vereinbarung drin.
Richtig.
Und das ist ja nochmal ein anderes Level. Also, aber für diese ganzen öffentlichen, weiß ich was, Twitter, Facebook, Google, alles was dann so, was wir heute als im normalen Umgang nutzen, die unter den Safe Harbor Abkommen fallen, da gilt es nicht mehr. Während, wie gesagt, die kommerziellen Dienste ja teilweise noch über andere rechtliche Vereinbarungen abgesichert sind. Wobei ich immer fragen muss, ob das dann letztlich tatsächlich immer noch so ist, wobei Microsoft ja da beispielsweise auch in den USA klagt, ob dann die amerikanischen Behörden auch auf Daten zugreifen können, die dann in europäischen Rechenzentren abgespeichert sind.
Das ist nochmal eine andere Geschichte, genau.
Ja. Und wobei die Themen gehen ja dann aber noch weiter. Das ist ja nicht nur so, dass du die Daten da abspeicherst. Dann, was ich gelesen habe, ist ja zum Beispiel auch die Frage, wenn du jetzt irgendwie einen Servicetechniker beauftragst, der muss jetzt irgendwas in deinem Accounts mal nachschauen und du telefonierst mit dem und du hörst genau, der sitzt jetzt mal in Indien, weil da das Callcenter ist und der kann dann plötzlich darauf zugreifen. Ist das denn auch von diesen ganzen Dingen abgedeckt? Es geht ja nicht nur darum, dass deine Daten irgendwo gespeichert sind, sondern auch auf den Zugriff darauf. Wer darf denn darauf zugreifen? Und ich finde es gut, dass die EU das jetzt einfach mal der Europäische Gerichtshof das gestoppt hat, weil jetzt fangen ja wirklich alle erstmal an, drüber nachzudenken. Und eigentlich, mit so einem Urteil hat man ja vielen Dingen einfach erstmal die rechtliche Grundlage entzogen. Ich meine, dadurch ist ja Facebook nicht abgeschaltet worden.
Richtig, also quasi, ja genau, das musste abgeschaltet, das musste als ungültig erklärt werden, damit man überhaupt gegen Facebook klagen kann. Aber nochmals, um an diese EU-Standardvertragsklauseln zu kommen. Microsoft hat wirklich hier relativ schnell, also zwei Tage später oder einen Tag später, ein Statement rausgegeben, hat gesagt, betrifft uns nicht. EU-Standardvertragsklauseln haben wir. Und deswegen sind wir sicher, sind wir rechtlich safe. Und hier wirklich, das ist kompletter Mist. Das ist kompletter Mist, das habe ich mir jetzt da x-mal erklären lassen, wie das ist. Das heißt, also quasi diese EU-Standardvertragsklauseln, oder? Basiert eben auch wie Safe Harbor auf der gleichen Entscheidung wie diese EU-Kommission. Und es handelt sich eigentlich so um ein vorgegebenes Vertragswerk mit Datenschutzgarantien für Exporteure und Importeure. Aber inhaltlich entspricht diese Standardvertragsklausel eigentlich Klauseln den Vorgaben der Safe Harbor-Regelung, oder? Der Unterschied zwischen den beiden, also Safe Harbor und der EU-Standardvertragsklauseln, besteht darin, dass Safe Harbor sich auf das Datenschutzniveau eines ganzen Landes bezieht, die Standardvertragsklauseln hingegen nur auf das Datenschutzniveau innerhalb eines Unternehmens. Okay? Im Rahmen dieses Vertrages muss der Datenimporteur bei der Übermittlung in einen unsicheren Drittstaat, wie jetzt eben die USA, zusichern, dass dort seines Wissens keine Rechtsvorschriften existieren, die die Garantien aus diesen Klauseln substanziell beeinträchtigen. Okay? Das macht dieser Vertrag. Also quasi, ich habe ein nicht sicheres Land wie die USA, ich muss aber zusichern, dass dieses Land die Klauseln nicht beeinträchtigen. Inhaltlich steht dasselbe drin, oder? Land, Unternehmen. Inhaltlich ist es aber dasselbe. Aber genau, dass dieses Recht substanziell beeinträchtigt wird. Das hat das EuGH im Rahmen dieser Entscheidung, dieser Safe Harbor Entscheidung, komplett in Frage gestellt, indem sie sagt, eigentlich ist das in den USA überhaupt nicht. Wie sagt man, also quasi diese unbegrenzten behördlichen Zugriffe auf personenbezogene Daten sind derart unverhältnismäßig, dass sie, so haben sie es geschrieben, niemals mit den EU-Datenschutzrechten und den EU-Grundrechten vereinbar sein können. Und aus diesem Grund geht man davon aus, dass eben diese EU-Standardvertragsklauseln unmöglich, also jetzt auch für die USA, gelten. Die haben zwar faktisch nichts mit dem Safe Harbor Abkommen zu tun, aber das EuGH festgestellt hat, dass die USA auf keinen Fall, also quasi niemals werden die EU-Datenschutzrechte einhalten kann, gelten diese auch nicht.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, die Reaktion aus USA auf dieses Urteil war ja auch irgendwie teilweise ein bisschen mit Unverständnis. Ja, was haben die Europäer da wieder, was wollen die sich denn schon wieder aufregen? Aber das ist halt... Ja, da sehen wir mal die Folgen der Globalisierung, dass plötzlich auch völlig unterschiedliche Auffassungen von Datenschutz, von Rechtssystemen aufeinanderprallen. Und wenn die Wirtschaft so miteinander verwoben ist, dann müsste man etwas schaffen. Ich meine,
darf ich noch etwas anhängen, weil was auch genannt wurde in diesem Rahmen sind diese Binding Corporate Rules. Hast du wieder auch gehört, oder? Sagen, ja, wir haben hier Binding Corporate Rules. Und das ist nochmals ein Niveau, das wiederum bietet. Im Unterschied zu diesen Standardvertragsklauseln sind die nicht fest vorgegeben, sondern werden innerhalb von multinationalen Konzernen für die Fälle konzerninter Datenübermittlungen können diese sich gegeben werden, oder? Das heißt quasi, eine Binding Corporate Rule bedarf die Genehmigung durch eine federführende, so wie letztendlich der Europäischen Datenschutzbehörde, um eine wirksame Grundlage für die Datenübermittlung in einen unsicheren Drittstaat machen zu können, oder? Und auch hier, oder? Jetzt, wo wir wissen, dass das EuGH gesagt hat, USA ist ein unsicherer Drittstaat und es wird niemals mit den europäischen Datenschutzrichtlinien übereinstimmen, gelten eben auch diese Binding Corporate Rules, sind ein Problem. Und jetzt kommt genau diese Indien-Geschichte, die du vorher eben genannt hast, oder? Wenn der amerikanische Helpdesk-Mitarbeiter deine Daten erfasst, oder? Hast du ein Problem, oder? Weil deine Personendaten sind jetzt in den USA, in einem unsicheren Land, gespeichert, worauf der Staat Zugriff hat und du nicht mehr intervenieren kannst, oder? Also in diesem Sinne verstößt diese Firma, die in Deutschland jetzt Services anbietet und quasi die Daten in den USA speichert und der Helpdesk in Indien hat, verstößt eindeutig gegen Datenschutzrichtlinien. Tja. Auch wenn sie sich selber diese Corporate Binding Rules gegeben hat, die sind ab jetzt nicht mehr gültig.
Ja.
Weil USA ein unsicherer Staat ist. So, das war so mein Exkurs in diese beiden Dinge. Also das heißt, die Rechtslage ist weiterhin komplett offen und wir müssen warten, was jetzt was Max Schrems jetzt da uns abliefert.
Tja.
Mit Facebook, oder? Weil das wird jetzt das wird der Präzedenzfall sein, oder?
Ja, ich meine, aber werden wir auch wieder die Gerichte entscheiden müssen. Aber wie ich schon sagte, in so einem multinationalen Zusammenhang mit verschiedenen Rechtssystemen, verschiedenen Auffassungen, was passiert denn eigentlich jetzt? Ich meine, ich habe hier diesen kleinen grauen Kasten mit dem roten Knopf drauf, wo ich das Internet abschalten kann. Ich könnte da jetzt raufhauen und sagen, also bevor ihr das nicht ganz so gelöst habt, geht es nicht weiter. Aber es ist ja völlig unrealistisch. Ich meine, das ist mittlerweile ist nicht einfach, diesen Knoten da rauszulösen. Ich meine, ich habe auch verschiedene, hier aus Deutschland verschiedene Beiträge gelesen oder auch den einen oder anderen Podcast gehört, die sich dann damit beschäftigt haben, auch so aus Rechtssicherheit, selbst bei den Rechtsleuten, bei den Anwälten und so weiter. Ich meine, das ist ja mittlerweile dermaßen komplex. Da fragst du da fünf Leute, kriegst du fünf verschiedene Meinungen und Auskünfte. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, so wenn wir mal auf unsere Regierung gucken, hat man jetzt auch nicht unbedingt so das Vertrauen, dass da irgendwas in die Richtung gemacht werden wird, wo man diesen gordischen Knoten da mal durchschlägt. Also das ist ja dermaßen kompliziert, rechtlich abzusichern. Und auf der anderen Seite, ich meine, die Nutzung, das sind zwei Mausklicks. Ne?
Da gebe ich dir recht. Das Problem ist aber, weißt du, da kann man sagen, oder? Wir haben jetzt ein bisschen ein Problem, dass wir diesen gordischen Knoten nicht mehr öffnen können. Wir haben aber, man muss sich aber auch fragen, warum haben wir diesen gordischen Knoten? Und wir haben diesen gordischen Knoten, weil die europäische Regierung, also quasi alle Regierungen, sich eigentlich so ein bisschen darum gedrückt haben, die Grundrechte von uns auch zu verteidigen.
Ja, weil sie in Neuland sind und weil sie nicht wissen, was da alles passiert ist. Ich meine, seitdem genau. das Internet sich entwickelt hat,
genau.
wo das immer so als, naja, Neuland, das betrifft uns nicht. Und also auf dieser politischen Ebene ist es ja, ich sag mal, bei Weitem nicht, hat die Wahrnehmung gefunden, die es tatsächlich bräuchte.
Hat es auch heute nicht, oder? Ja, oder auch hier, nicht. Auch bei der Vorratsdatenspeicherung wird immer wieder, wie auch bei Netzneutralität, wird mit wenn du ein bisschen was verstehst, mit falschen Argumenten gekämpft, oder? Wenn du aber als Laie ist es für dich klar, wenn du sagst, weißt du, wir müssen für selbstfahrende Autos brauchen wir mehr Internetleistung und wir müssen das sicherstellen, sonst gibt es Unfälle. Wenn du das einem Laien sagst, leuchtet das vielleicht ein, oder? Aber jemand, der irgendwie nur so ein minimalen technisch sich mal irgendwie so ein selbstfahrendes Autokonzept angeschaut hat, wird sehen, das braucht irgendwie überhaupt nicht Internetzugang, um sicher fahren zu können. Also so diese Argumente. Und bei der Vorratsdatenspeicherung sind die Argumente immer Terror und Pädophile, oder? Also weißt du, es ist so, obwohl, wenn du dann schaust, was wurde dann wirklich irgendwie gesucht durch diese in diesen Dingen, dann ist das irgendwie vielleicht Finanzen, oder? Genau. So in der Schweiz ist es so, oder? Auch hier wird argumentiert mit Terror und Pädophilie und organisierte Kriminalität und in der Regel werden dann immer Finanzdienstleistungen, also quasi Steuern, Steuerbetrüger gesucht. Also steht, das wird in Deutschland auch so sein, oder? Habe jetzt hier keine Untersuchung gelesen.
Ja, aber das ist genauso. Das sind immer diese Argumente, die sich gut verkaufen lassen, die gut in die Schlagzeilen passen, wo du aber selber mit ein bisschen Hintergrundwissen sagst, was für ein Schwachsinn ist das denn?
Ja? Genau. Ja, okay, aber wie auch immer.
Tja, und was machen wir jetzt? Ich meine, man kann ja viel drüber, wir können ja alle sagen, okay, das ist ja, haben Sie jetzt festgestellt, ja, was macht man denn jetzt? Hörst du denn jetzt aus?
Wir hören ja zwei Dinge, oder? Wir hören ja, dass die EU-Kommission, oder, dieser undemokratische Haufen, eigentlich sagt, die probieren es so, diese Unsicherheit für sich zu nutzen, oder? Sie sagen ja so, ja, so, die Flugpassagierdaten sind nicht von Safe Harbor Abkommen betroffen, oder?
Vor diese ganzen Bankaustausche, ich meine,
ja, das betrifft uns alles nicht.
Das ganze Zahlungsverkehr, das war ja auch irgendwo mal, wann war denn das? Das war doch vor 2 Jahren, war das so ein Thema, wo dieses Abkommen mit dem Zahlungsverkehr mit den USA neu geregelt werden sollte und dann stand es so kurz 5 Minuten vor Ende hat es immer noch keins gegeben und dann hat man nachher auch, wenn ich mich recht erinnere, begründet, naja, wir können das ja machen mit dem Austausch von Finanzdaten, weil das ist ja alles safe harbor.
Ja, genau, das ist ja das, genau. Also dieses, diese Flugpassagierdaten, wie auch dieses SWIFT, die kommt ja aus dieser EU-Kommission, oder? Und gerade dort ist das EuGH-Urteil zum Safe Harbor Abkommen hält im Urteil, kommt es zum Schluss, dass genau diese EU-Kommission eigentlich seine Befugnis beim Abschluss von Safe Harbor überschritten hat. Das steht im Urteil drin. Und ich meine, was macht jetzt diese EU-Kommission unmittelbar nach dem Urteil? Sagen sie, dass Unternehmen in der EU unabhängig vom Urteil weiter Daten in die USA übertragen können, oder? Und dann sagen sie, ja, dass bestimmte Daten, wie zum Beispiel Finanz- oder Fluggastdaten, sowieso übertragen werden dürfen, obwohl eine solche Legitimation sich wohl kaum aus diesem Urteil ablesen lässt, oder? Ich glaube wirklich, die MSU-Kommission, die hat hier nichts gelernt, nichts verstanden. Und es ist einfach schon skandalös, mit welchem Selbstverständnis diese Kommission agiert. Statt sich einmal irgendwie für ihre Missetaten oder so zu schämen. Ja. Und weißt du, wieder mal irgendwo rechtskonform zu agieren? Weißt du, also die bewegen sich ja offensichtlich außerhalb des Rechts.
Naja, ist eigentlich schade. Also Europagedanke ist ja eigentlich ein positiver Gedanke. Und ich meine, das früher haben wir immer schon nach auf die EU geschaut oder die EWG, wie es früher hieß, und hat gesagt, naja, die in Brüssel, die können da ein bisschen spielen und die haben auch keine Kompetenzen und können, weiß ich was, den Krümmungsradius von Gurken definieren und so weiter. Mittlerweile aber definieren die eben noch ganz andere Sachen und sind wo ganz in Dingen drin, die uns viel mehr in unseren Grundzügen treffen. Und man hat immer so das Gefühl, die Kompetenz dort könnte noch mehr Inhalte vertragen, also könnte noch besser aufgefrischt werden.
Das ist, ja, genau. Aber das werden wir nicht lösen können. Aber was wir tun können, wir müssen unser Auge darauf halten.
Ja. Also irgendwie ist es doch frustrierend. Jetzt bin ich schon wieder frustriert.
Nein, komm.
Aber ich habe noch was Schönes.
Pass auf. Das sind gute Nachrichten. Oder? Zumindest
safe. Ja. Okay. Ja, es passiert ebenfalls. Es ist tatsächlich mal jemand, also es hätte jetzt, also das Schlimmste wäre jetzt irgendwie gewesen, wenn das Europäische Gerichtshof sagt, nee, Safe Harbor ist auch okay. Aber ich finde diesen wirklich so mit der Axt mal dazwischen zu hauen und sagen, so, wusch, das ganze Zeug ist ungültig, jetzt müsst ihr euch was Neues überlegen. Ja, das ist mal was gar nicht so schlecht ist.
Genau.
Ja? Ja, naja. Ja, ich wollte dir noch was erzählen, weil jetzt gehen wir mal genau in die komplett andere Richtung rein. Jetzt finden wir mal ganz toll, was es alles so an neuen Diensten gibt. Denn ich wollte dir gerne was erzählen von einem Vortrag, den ich von Robert Scoble gehört habe. Robert Scoble, früher mal bei Microsoft, hat mal Channel 9 dort aufgebaut, war einer der ersten Blogger und ist mittlerweile bei Rackspace gelandet und seine Berufsbezeichnung ist Futurist mittlerweile. Der düst also nur durch die Welt, kontaktiert Startups, der wohnt selber in Silicon Valley, hat glaube ich in den letzten 4-5 Jahren über 1000 Video-Interviews mit allen möglichen CEOs von Startups und so weiter gemacht. Also, und er ist immer ziemlich weit vorne an der technologischen Kante. Und der hat auf dem Telstra Summit in Australien einen Vortrag gehalten und hat eigentlich die Mobile Era, also Post-Mobile Era hieß der Vortrag. Und hat gesagt, also so wie wir heute noch mit unseren Smartphones umgehen, das wird in wenigen Jahren plötzlich ganz anders sein. Also heute ist ja der Screen des Smartphones eigentlich noch so unser Hauptkontakt zum ganzen Internet. Also jeder weiß ja selber, wenn du irgendwo bist, jeder hat irgendwo sein Smartphone, tippt da rum und macht und tut und so weiter. Aber er hat gesagt, das wird sich in wenigen Jahren ändern, weil immer mehr Sensoren und Algorithmen das übernehmen werden und wir eher mit Dingen wie HoloLens oder Magic Leap konfrontiert werden, die einfach in der Lage sind, die ganze Interaktion mit der Technik völlig zu revolutionieren. Dass wir also nicht mehr irgendwo tippen müssen, irgendwas abfordern müssen oder ähnliches, sondern aufgrund der Sensoren und der Verhaltensweisen und der Dinge, die wir normalerweise machen, die Systeme in der Lage sein werden, bestimmte Dinge vorauszuschauen und automatisch einfach zu machen. Und als Beispiel hat er da ein Video gedreht. Der war im Levi's Stadium in San Francisco. Das ist das große Stadion, wo im nächsten Jahr der Super Bowl stattfinden wird. Und dieses Levi's Stadium ist mittlerweile so ein komplett durchelektronisiertes Stadion. Also die haben in diesem Stadion 2100 Beacons verbaut, die haben 1200 Wi-Fi-Hotspots, die haben eine 40 Gigabit Internetleitung rein und raus. Ja, also das, was man so von normalen Konferenzen kennt, du gehst dahin, bevor alles losgeht, kommst du gut mal ins Wi-Fi rein. Kaum ist die Konferenz startet, die bricht überall das Wi-Fi zusammen, weil natürlich plötzlich 200 Leute da rein wollen. Und wenn da in dem Stadion, was ich weiß, 50.000, 60.000 Leute drin sind und die alle ins Internet wollen, da brauchst du schon Leitung. Also das haben die alles ausgerichtet. So, und da ist das Ganze so, dass wenn du ein Ticket kaufst, das machst du online, kriegst dann entsprechend ein Ticket auf dein Smartphone geliefert. Dein Smartphone hat ein Beacon, die haben im Rahmen dieses Stadions überall bestimmte Punkte aufgestellt. Das sind so Säulen, die erkennen dich, wenn du reinkommst. Du hast eine eigene App, die dich mit dem Stadion verbindet. Also wenn du mit dem Auto ankommst, auf dem Parkplatz fahren willst, in dem Moment, wo du an den Parkplatz reinfährst, erkennen die sofort, du bist da. Also du persönlich, das Stadion persönlich erkennt dich, weil über dein Ticket und über die Verbindung mit deinem Smartphone und deinem Beacon, der da drin ist, weiß er, dass du da bist. Und der kann dir dann auch sagen, okay, wenn du jetzt Parkplatz A fahr jetzt nicht hin, der schon voll fahr, gleich nach Parkplatz B, kriegst du direkt auf dein Smartphone. Wenn du an die Eingangskasse kommst, Brauchst du auch eigentlich nicht mehr dein Ticket vorzuzeigen, weil das kann das Smartphone dann auch entsprechend schon handeln. Dann gibt es einen großen Screen, wo natürlich erkennt, er kommt gleich, kommt der große Begrüßungsscreen. Herzlich willkommen, Herr Müller, im Stadion. Dann kannst du dich umdrehen, Selfie damit schießen. Und wenn du dich dann auf deinen Platz begibst, weiß das Stadion auch immer, wo du genau bist. Und das kann man natürlich dann sagen, okay, das hört sich ein bisschen spooky an. Ich möchte das eigentlich ausschalten, ich schalte mein Smartphone aus. Wirst du dir überlegen, weil du kannst dann direkt über die Smartphone-App dein Essen ordern. Das wird ja direkt an den Platz gebracht. Du kannst dadurch, dass in den Toiletten auch entsprechende Beacons und Überwachungsfunktionen drin sind, die sagen, wie lang sind die Schlangen vor den Toilettenräumen, kannst du auf der App genau sagen, okay, gehe ich jetzt nach Toilette A oder Toilette B, wirst automatisch dahin gefühlt. Und so sind lauter Dinge da drin, die im Grunde genommen, wo du eigentlich gar nicht mehr mit deinem Smartphone agieren musst, sondern es gibt dir einfach aufgrund dessen, wo du bist, über die Sensoren, wo du dich aufhältst, die entsprechenden Informationen und kann dann, wenn du, weiß ich was, das Stadion bereits 4 oder 5 Mal besucht hast, dann wirst du beim 5. Mal bestimmt schon begrüßt werden. Hallo Herr Müller, sollen wir dir in der 2. Halbzeit nach 15 Minuten wieder eine Currywurst und ein Bier und eine Pommes-Schranke an den Tisch bringen? Weil das hast du die letzten 5 Mal schon bestellt, das können wir dir heute auch schon automatisch bringen, brauchst du auch schon gar nicht mehr bestellen. Und so geht das immer weiter. Dann hat er noch so ein paar andere Sachen von Firmen in den USA gezeigt. Tapingo ist so etwas, das wird auf verschiedenen Uni-Campuses mit eingesetzt. Das ist im Grunde genommen so Starbucks, aber du kannst einfach per App kannst du schon deinen Kaffee für morgens 7.30 Uhr bestellen und die haben dann verschiedene Boxen in dem Café, wo dann einfach zeitgerecht dein Kaffee schon in die Box eingestellt wird. Das heißt, wenn du da um 7.30 Uhr vorbeikommst, brauchst du gar nicht mehr warten, sondern kannst das gleich mitnehmen. Ist alles schon mit drin, wird auch alles, du brauchst nicht mehr zahlen, du musst mit keinem mehr reden, weil es alles über Sensorik abgedeckt ist. Und was dann also im nächsten Schritt dahin hier geht, ist, dass wenn dein Kumpel, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch morgens, ich sag mal, meinen Kaffee holen würde, dann würde ich mir sagen, hey, der Chris hat ja auch einen Kaffee bestellt und du wirst ihn ja gleich treffen, nimm doch deinen Kaffee mit und ich gebe dir dafür einfach bei mir in deinem Tapingo-Account einfach mal $5 Gutschrift, weil du für mich diesen Austragedienst gemacht hast. Und das passiert alles im Hintergrund, nur noch ohne tiefergehende Interaktion. Also du musst nicht mehr wie bisher immer üblich auf dein Smartphone gehen und ein Formular aufrufen, sondern im Grunde genommen passiert vieles völlig automatisiert aufgrund von Sensorik
und Big Data.
Von Analysen. Und von einem Big Data.
Genau.
Und das hat man bei dem Stadion, gibt es ein zweites Video dazu, wo dann einfach mal im Hintergrund der Organisator von der IT dort erklärt, was die anhand dieser Daten eben auswerten können. Die können also wirklich Vorhersagen machen, wo, wann die Leute sich hinbewegen werden. Das ist ein Wahnsinn, wie viele Leute wie bezahlt haben und wann die gekommen sind, wann die wieder rausgegangen sind. Und dadurch, dass im Grunde jeder, also, und dieses wird immer mehr zunehmen, weil man da sich, weiß ich was, im öffentlichen Raum, dass du Parkplatzsuche vereinfachen kannst, indem einfach Parkplätze auch mit entsprechenden Informationen ausgestattet werden. Das zu sehen war schon sehr interessant. Also ich werde das mal mit verlinken in die Shownotes.
Genau.
Und da siehst du
halt. Verlinkt das, genau. Weil ich bin total der Meinung, oder, dass quasi wir haben so diese Consumerization of IT, die jetzt bei uns durch ist. Und ich glaube, was kommt nach dem, oder? Also wir haben das ja, jetzt haben alle diese Smartphones und irgendwie bring your own devices und la 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 la. Das sind so die großen Trends. Und wenn man sich wirklich fragt, was kommt als nächstes, dann bin ich so wie Robert Scoble der Meinung, dass diese Sensorification of the Enterprise eigentlich das nächste Ding sein wird, oder? Dass wir jetzt wirklich diese Sensoren und Internet of Things, dass wir hier nutzen, dass das aus denen Nutzen getrieben wird. Ob es das einfach so wie in Amerika einfach so eine große Marketing-Verkaufsschlacht wird, in dem ich irgendwie mit Beacon zugemüllt werde, um irgendetwas zu kaufen. Ich glaube, das geht als Technologie-Case geht das gut, aber man kann es auch ein bisschen subtiler, schöner und nutzbringender einsetzen.
Das wird, ja genau, aber auf der anderen Seite ist das, wenn wir sehen, was wir am Anfang dieser Ausgabe besprochen haben, ist, es ist natürlich eigentlich ein Datenschutz-GAU.
Ja, klar.
Weil das wird, da brauchst du eigentlich auch gar keine Vorratsdatenspeicherung mehr, wenn du selber schon bis, wenn ich selbst tracken kann, wann ich morgens meinen Kaffee abgeholt habe. ja, also da siehst du diese zwei Dinge wirklich aufeinanderprallen. Zum einen die Technologie, die sich immer schneller, immer weiterentwickelt, die immer mehr Möglichkeiten bietet, die aber auf der anderen Seite voraussetzt, dass die Daten, die dabei anfassen, die anfallen, dass die irgendwo gespeichert, ausgewertet, analysiert werden müssen, was gut ist, weil es kann dich unterstützen, aber es kann natürlich auch schlecht sein, wenn es gegen dich verwandt wird.
Genau, wenn es in einem unsicheren Drittland ist.
Ja, das sind
super. Wie die USA.
Ja, und vielleicht noch einen kleinen Punkt, weil das fand ich auch noch sehr interessant. Der Robert gehört ja auch zu den Nutzern vom Amazon. Wie heißt das? Amazon
Echo.
Ich vergesse mal den Namen. Echo, genau. Und er sagt, das ist zum Beispiel auch etwas, wenn du sagst, Mensch, das ist im Grunde jemand, das Echo überwacht ja permanent das, was du sprichst. Mhm. Also halt überwacht, es analysiert es permanent. Mhm. Und also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich hier so ein Echo hätte und ich bin ja nun auch Amazon-Kunde und ich würde sagen, Mist, meine Druckerpatrone, die ist ja schon wieder leer, dass mir dann Amazon sagen würde, okay, soll ich dir für dein 8600 die Magenta oder welche brauchst du denn? Mhm. Weil er kann an der Hand analysieren, was ich beim letzten Mal bestellt habe und weiß dann einfach schon, eigentlich, wenn er sagt Druckerpatrone, müsste er die haben und dann sage ich einfach, okay, Echo, mach mal. Mhm. Und am nächsten Tag liefert DHL die Patrone.
Schöner Use Case.
Ich sag mal, das ist jetzt, sag mal, Use Case, das wird kommen.
Ja klar, vor allem bei Amazon
Echo. Nichts mehr ausfüllen, nichts mehr zu machen. Ach, ja, da kann ich mich jetzt drauf freuen. Aber jetzt gehe ich erstmal eine Halloween-Maske schnitzen. Ich muss noch meinen Kürbis schnitzen.
Sehr gut.
Ich mache jedes Jahr einen kleinen Kürbis. Ich habe ihn noch nicht gemacht, ich war dieses Jahr etwas langweilig.
Okay.
Ja, mein Guter.
Dann, ja, war wieder spannend.
So, ja, haben wir uns in den Frust mal reingeredet.
Mhm. Aber nächstes Mal haben wir sicher was Positives.
Ja, muss mal gucken. Ich meine, das wär bestimmt was für. Ja, nächstes Mal erzähle ich dir was.
Sehr schön.
Ich suche mir was Positives raus. Gut, dann danken wir unseren Hörern fürs Zuhören. Freuen uns natürlich immer über Kommentare. Und ansonsten sage ich mal
tschüss.